Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Veränderungen sind anstrengend. Veränderungen tun manchmal auch weh und trotzdem sind sie notwendig. Das beste Beispiel für etwas, das ständig in Bewegung ist, ist das Meer. Es ist mal ruhig, mal stürmisch. Manchmal verändert es sich auf den ersten Blick, wenn man auf die Oberfläche schaut, überhaupt nicht. Und trotzdem ist drunter jede Menge los. Das Meer ist auch ein Beispiel dafür, dass Veränderung notwendig ist und dass sich Kultur und Tradition vereinbaren lassen. Doch auf dem Weg dorthin, zu dieser Vereinbarung, gibt es viele Hindernisse. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich dieser Aufgabe stellen, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Einer davon ist heute mein Gast. Moin und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute spreche ich mit einem Marketing-Experten der blauen Wirtschaft. Darüber, wieso tiefgreifende Transformationen für maritime Unternehmen so erforderlich sind und wie das blaue Netzwerk diese Unternehmen und diese Menschen, die hinter diesen Unternehmen stecken, unterstützt. Heute spreche ich mit Konstantin Stamm von Das Blaue Netzwerk. Ich freue mich auf das Gespräch. Moin und herzlich willkommen, Konstantin. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Ja, moin Jörg. Ich bin bei mir zu Hause in Kiel, in der Landeshauptstadt Schleswig-Holstein. Und mir geht's soweit ganz gut. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir und über die Themen, die wir heute haben. Genau, soweit erstmal. Und bin gespannt, wo unser Gespräch sich hin verlaufen wird.
Naja, es verfließt vielleicht in die eine oder andere Wellenbewegung, denn darum geht's ja. Es geht heute um die blaue Wirtschaft, mit der du viel machst. Jetzt aber nochmal für alle, die da draußen zuhören und noch nicht genau wissen, wer ist Konstantin Stamm. Erklär doch nochmal, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer ist Konstantin Stamm?
Also Konstantin Stamm schimpft sich Marketingleitung und Vertriebsmitarbeiter bei Das Blaue Netzwerk. Das Blaue Netzwerk ist ein vom BMWE und ESF Plus gefördertes Programm, welches für die maritime Wirtschaft ein Netzwerk aufbauen soll, welches im Besonderen Kollaboration und Nachhaltigkeit fördern soll. Und dabei spezifisch noch eine besondere Unternehmensform, manchen immer noch nicht ganz so geläufig, in den Blick nehmen sollen. Das sind vor allen Dingen gemeinwohlorientierte Unternehmen, Impact-Startups, Social Businesses, gemeinnützige Organisationen wie Verbände, Organisationen, sowas. Das ist Konstantin beruflich und ansonsten ist er ein norddeutscher Junge, der bisher immer in Norddeutschland gelebt hat, vom St. Peter-Ording, Bremen, Hamburg, Kiel, jetzt wie gesagt in Kiel wieder, nachdem 5 Jahre in Hamburg zwischendurch war, genau, der viel am Wasser ist, das Wasser liebt und auch deswegen aus Norddeutschland nicht weg möchte, mal ein Auslandssemester in Brest in der Bretagne gemacht hat, was ja auch sehr am Wasser liegt, genau, und deswegen eine Liebe zum Wasser und gleichzeitig, genau, seit November letzten Jahres tätig in dem Projekt, wo wir probieren, die maritime Wirtschaft, genau, ein Teil vom Puzzle zu sein, welches hilft, dass dieser Bereich, dieser wichtige Bereich, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, sehr, sehr wichtig natürlich, nachhaltiger wird und mehr miteinander, weniger gegeneinander. Und das bezieht sich nicht nur auf die Menschen untereinander, sondern halt Mensch, Natur, dass wir alle davon noch lange gut haben.
Darauf kommen wir gleich. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf den Konstantin eingehen. Du hast es gerade selber gesagt, ja, sehr wassergeprägt, zumindest was deine Herkunft und deinen Lebensweg bisher betrifft. Gibt es etwas, was dich an Wasser besonders fasziniert oder sagst du, es ist einfach nur ein Stück Heimat? Also bei dir ist es ja, das Meer ist ja quasi in deine Wiege geschwappt.
Ja, also ich irgendwie, wenn kein Meer in der Nähe ist, selbst ein See wirkt anders auf mich, vermisse ich's. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wieso. Das ist so ein irgendwie Gefühl, dass man, wenn es sein muss, dass man ans Wasser kommen muss und nicht an ein Wässerchen, sage ich jetzt mal, wie ein Fluss oder ein See. Und gleichzeitig, ich habe beim Wasser, das ist so eine ambivalente Beziehung zwischen, ich habe sehr viel Respekt und wäre jetzt niemand, der über den Ärmelkanal schwimmt, da würde ich mich unwohl fühlen, weil es so dunkel drunter ist. Und gleichzeitig liebe ich es, im Wasser zu sein und bin möglichst viel irgendwie am Strand, gehe an der Kiellinie spazieren, besuche Freunde hier auf dem Land, die in der Nähe vom Wasser wohnen. Und wie gesagt, kann mir nicht anders vorstellen, woanders zu wohnen. Aber also es ist eine ambivalente Beziehung, die aber ja ohne geht nicht.
Ist die Ambivalenz so groß, dass du unterscheiden kannst zwischen Team Nordsee und Team Ostsee?
Ich wäre eher Team Ostsee. Ich habe ja mit St. Peter-Ording, wo ich mein Abitur gemacht habe, und dann zum Beispiel Kiel, beide Orte sehr gut kennengelernt, sage ich jetzt mal. Ich mag einfach an der Ostsee lieber, dass man schneller im Wasser ist, dass die Küste ein bisschen zerklüfteter ist mit den Föhrden, dass so ein bisschen gewelltes Land ist, also dass irgendwie so ein paar Blickwinkel, ein paar Blicktiefen sich anders ergeben als das, was, glaube ich, sehr, sehr viele, zum Beispiel ja an St. Peter, sehr schätzen, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass es nicht aufhört. Und ich mag, dass da man doch so Blicktiefen verschiedene entwickeln kann und nicht einmal ganz rüber gucken kann. Meine Mutter wohnt noch in Tönning mit Blick über die Felder. Ist auch sehr, sehr schön, vor allem im Herbststurm, wenn man dann das so rüberziehen sieht. Aber ich wäre eher auf Team Ostsee.
Okay, es ist spannend. Ich habe vor allem sehr spannend, wir waren kürzlich an der Nordsee mal wieder. Also wir sind, leben ja nur fast an der, nicht ganz so weit wie du an der Küste. Bei uns ist es ja eher ein bisschen Inland, aber wir sind sehr schnell an der Ostsee eben auch. Ich war auch früher auch tatsächlich eher Team Ostsee. Jetzt bin ich bin auf dem Mittelfeld liegen geblieben. Ich finde beide einfach sehr, sehr schön. Ja. Also ich kann mich da nicht mehr so richtig entscheiden. Aber kürzlich hat uns bei einem Besuch in Büsum jemand erzählt, da waren Touristen da, die dann sich darüber beschwert haben, dass da so ein Damm in der Nähe wäre und doch den Blick versperren würde. Und die Dame, die da dann angesprochen wurde, war erstmal ein bisschen konsterniert, weil sie nicht wusste, was die mit Damm meinen. Und dann war aber relativ klar, die meinen einen Deich. Und dann musste er erstmal aufgeklärt werden, was der Deich ist und welche Funktion der Deich hat. Und dass er nicht da ist, den Blick zu stören, sondern dass er tatsächlich eine ziemlich überlebenswichtige Funktion hat. Fand ich süß. Also es ist, und tatsächlich, und ohne Quatsch, auch wenn wir gerade ein bisschen abschweifen, aber ich muss es loswerden. Leute, wenn ihr an die Nordsee fahrt, die ist alle paar Stunden weg. Also wenn ihr das hört, das ist normal. Die kommt auch wieder, macht euch keine Sorgen. Also da steht kein Schild, bin jetzt 14 Tage in Urlaub, sondern die kommt wieder. Das war tatsächlich auch eine Anekdote, die uns die Dame dort erzählt hat. Sie gesagt hat, es hat sich jemand beschwert, dass das Meer weg wäre. Und denkst, Geografie, bisschen besser aufpassen, dann passt, aber es kommt wieder, keine Sorge. So, gibt es denn für dich etwas, eine Geschichte, wo du sagst, die verbinde ich immer mit meiner Leidenschaft fürs Wasser?
Ich glaube, einer der schönsten, ruhigsten Momente überhaupt ich war in der Bretagne, wie gesagt, Auslandssemester machen und war da surfen an so einer sehr steilen Küste, 20, 30 Meter hoch, und saß im Wasser, die Wellen waren viel zu groß, der Freund, mit dem ich da surfen war, der konnte damit um mich nicht, also saß ich eigentlich nur hinter den Wellen, wo sie noch nicht gebrochen sind, und da war auch nur er, eine recht große Bucht. Ich hatte ja nichts zu tun, weil die Wellen nun mal zu groß waren. Also hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, außer da rumzusitzen. Und es war so zwischen, es hagelte und regnete und hinten schien aber die Sonne. Klingt ganz schlimm romantisch. Kitschig. Es flogen da Möwen und viel Getier rum. Und man saß da und hatte eigentlich ja nichts zu tun. Und das zum Beispiel ist auch was ich am Surfen so gerne mochte, eigentlich, dass man häufig, wenn man auf die Wellen wartet, nichts zu tun hat, aber ja auch nichts anderes machen kann. Und das ist ein ganz beruhigendes, schönes Gefühl. Und das war im Wasser, weil man ja auch nichts anderes hört. Also bis auf das Kreischen der Vögel vielleicht. Und das ist sowas, was ich damit verbinde. Und dann aus der Jugend die ganzen, natürlich irgendwie St. Peter-Ording, man ist nach der Schule da einfach an den Strand gegangen. Und das war schon eine unglaubliches Privileg, dass man einfach so dahin kann und so einen Strand hat, wo Leute viel Geld für bezahlen und man ist da einfach so hingegangen. Das war toll. Also,
ja. Ist auch schön dort. Gibt es noch ein Reiseziel am Wasser, wo du sagst, naja, das würde ich schon gerne nochmal sehen, auch wenn du gerade Surfen nennst?
Oh, ich bin in den letzten Jahren so beschäftigt. Wir renovieren seit einem Jahr jetzt unser Haus selbst. Und tatsächlich habe ich im Moment immer nur den Gedanken, wenn das vorbei ist, freue ich mich auf einfach mal in Anführungsstrichen nichts tun. Ansonsten Galizien. Weil alle, die ich gehört habe, schwärmen da sehr, sehr von. Ich war so bis Bilbao zum Surfen und an der Küste. Und da war ich aber noch nicht und das soll so toll sein. Hätte ich jetzt als erstes, wenn du mich so fragst, gesagt, dahin.
Okay, spannend. Muss ich vielleicht mal eine Episode über Galizien machen, dann ist das noch ein größer Anreiz für dich.
Das kann
Weshalb sein. Wir heute, ja, vielleicht finden wir ja jemanden, das ist kein Aufruf hier nach draußen. Wenn jemand was über Wasser und Galizien zu erzählen hat, meldet euch bei mir. Ich freue mich drüber, mit euch darüber zu sprechen. So, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, weshalb wir zusammengekommen sind, über ein Netzwerk haben wir uns ja kennengelernt. Und jetzt arbeitest du für ein anderes Netzwerk, nämlich das Blaue Netzwerk. Ein bisschen hast du schon in der Einleitung was darüber erzählt, aber noch mal ein bisschen genauer. Was macht das Blaue Netzwerk und wie ist es entstanden?
Also ganz klassisch Netzwerkarbeit. Wir probieren unsere Mitglieder zu unterstützen durch Sichtbarkeit, durch Events, dass man sich vernetzen kann. Natürlich sowas, das ist ganz klassisch. Und das Kernthema sind eigentlich Workshops. Workshops zu den Themen Nachhaltigkeit, Kollaboration, auch spezifische Themen je nach Branche. Also als Beispiel haben wir die Workshop-Reihe Fischerei und Aquakultur abgeschlossen. Und da geht es natürlich zum Beispiel um Regulationen in diesem ganzen Bereich, weil da sind ja widerstreitende Gesetzgebungen von nationalen über supranationale. Aber im Grunde genommen das Kernthema sind Workshops in diesen Themenbereichen, aber auch Themen wie baue ich eine gute Brand auf, Future Thinking, Data Science. Also wir probieren unsere Mitglieder da auszubilden, weiterzubilden in Themen, die die Herausforderung gerade stellen für die Branche, fürs Morgen und vor allen Dingen fürs Morgen, welches nachhaltiger sein soll und den Planeten mehr schont. Entstanden ist das Ganze, die Gründungsfirma ist Atrium Environmental und die CEO Dr. Anna Kenning hat mit einer Kollegin zusammen sich dieses Projekt erdacht. Also Atrium Environmental ist eine Nachhaltigkeitsberatung für den Marinensektor und sie haben sich das Projekt erdacht und haben sich um Fördergelder beworben, die dann bewilligt wurden. Und der Gedanke war halt, dass in der maritimen Wirtschaft ist ein großer Wirtschaftsfaktor, die unter anderem zum Beispiel die Schifffahrt stößt etwa 2% der jährlichen CO2-Emissionen weltweit aus. Da ist viel möglich, viel Bedarf auch, Handlungsbedarf auf vielen Ebenen. Und wir möchten einfach die Firmen, die da gute Gedanken haben, viel machen wollen, unterstützen, dass sie auf den richtigen Weg kommen, sichtbar werden, dass sie sich miteinander vernetzen können, so dass wir sagen immer, dass man eine Welle machen kann, gemeinsam eine Welle, dass diese Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit, Kollaboration einfach stärker wird, dass vielleicht traditionelleres Wirtschaften, was ich sage jetzt mal einfach den Profit priorisiert, gute Konkurrenz durch vielleicht ein bisschen Andersdenkende bekommt.
Mhm. Thema Aquakultur hatte ich schon zweimal tatsächlich auch hier im Podcast. Einmal mit Jan Klein und einmal mit Jannik Durchgraf. Verlinke ich auch nochmal zu den Episoden. Das war schon sehr spannend, was dort im Moment an Umdenken stattfindet und an neuen Bewegungen stattfindet. Mhm. Nun fasst das ja alles zusammen unter dem Begriff blaue Wirtschaft, die ihr ja auch so ein bisschen versucht nach vorne zu bringen. Was verbirgt sich hinter blaue Wirtschaft für alle, die jetzt in dem Bereich nicht so tief drin stecken?
Also blaue Wirtschaft ist im Grunde genommen eine weitere Definition. Sie umfasst weitere Bereiche, vor allem umfasst sie also ganz die traditionellen Bereiche der Maritimwirtschaft wie Schifffahrt, Meerestechnologie, Häfen, Fischerei, Aquakultur, also alles, was man da so auch einfach so in den Kopf bekommen würde. Und blaue Wirtschaft umfasst auch all jene Bereiche an bisher noch nicht gehobenen Wertschöpfungen, die mit Wasser zusammenhängen. Vielleicht könnte man das so sagen. Das heißt, man weiß ja auch manches noch gar nicht genau, was vielleicht das Wasser oder die Ozeane, die Flüsse einem geben könnten. Und diese ganzen Bereiche sind damit eingeschlossen. Mhm. Als Beispiel jetzt Fischerei-Aquakulturbereich ist ja seit einigen Jahren natürlich immer vermehrt. Also das Thema ist jedem schon mal begegnet, aber natürlich die Zucht von Mikro- oder Makroalgen, also sowas wie Spirulina, nehmen ja manche zu sich als Nahrungsergänzungsmittel und eins unserer Mitglieder im Netzwerk Mai Spirulina zum Beispiel, die sind da aktiv als kleines Beispiel.
Ja, schon bei mir.
War auch cool. Schon da.
Ja.
Und das ist ja im Grunde genommen genau, das hatte man vor 20 Jahren in der maritimen Wirtschaft ja nicht so auf dem Schirm. Und dass man daraus vielleicht Nahrungsergänzungsmittel macht und vor allem in der Breite und die dann vielleicht als Pulver auf sein Müsli tut. Und doch kommt es irgendwie aus dem Meer. Genau deswegen, die blaue Wirtschaft ist ein weiteres, größeres Verständnis der maritimen Wirtschaft.
Nur ist Wirtschaft ja immer verbunden, zumindest in den Köpfen, mit Unternehmen. Und du hattest gerade genannt, bei euch in dem blauen Netzwerk, ihr legt auch Wert auf Startups, auf NGOs. Wie kommt das zusammen? Also wo könnt ihr die beiden Bereiche, einmal die reine Wirtschaft und einmal die NGOs, die ja manchmal doch sehr konträre Standpunkte vertreten, irgendwie zusammenführen? Wo gibt es da Synergieeffekte?
Ich glaube, die Synergieeffekte, dass eigentlich Startups es heute fast gar nicht mehr gibt, die sich gründen, die nicht einen Impact erzeugen wollen. Und Impact wird ja immer geschimpft, als was Gutes auf die Gesellschaft zielen ist. Und da ist die Schnittstelle natürlich zu den NGOs. Und viele Startups arbeiten ja auch mit NGOs zusammen. Oder das sind vielleicht auch aus der Arbeit der NGOs Ideen entstanden, wie man was besser machen kann, anders machen kann. Und ich glaube, da ist aber auf jeden Fall die Schnittstelle, dass man sagt, wir wollen eigentlich was Gutes für den Planeten und die Gesellschaften schaffen. Im Gegensatz zu, ich mache das immer sehr plakativ, ich sag mal Temu, dieser Online-Versandhandel, der sehr viel Plastik verkauft. Das ist ja im Grunde genommen auch mal ein Startup gewesen, aber da war von vornherein klar, okay, wir wollen einfach sehr viel Profit machen, sehr, sehr viel verkaufen. Und der Gedanke ist eigentlich jetzt in der deutschen Startup-Landschaft für nahezu alles, ist, dass sie Probleme ganz häufig lösen wollen, die die Gesellschaft jetzt hat. Und ein natürlich ganz, ganz dringendes ist die Erhaltung unserer Erde und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen. Und da kommen die dann zusammen. Also als Beispiel natürlich auch NGOs, die Fischernetze aus dem Meer fischen, die so rumschwimmen, so Ghost-Netz. Und dann sagt zum Beispiel ein Startup, ja, die holen wir uns dann da ab und wir machen daraus Modeschmuck, sage ich jetzt mal. Oder wir verwenden die Netze und machen daraus auf einmal recycelte Sportkleidung.
Ist das so ein deutsches Ding oder ist das tatsächlich auch weltweit so?
Die Zusammenarbeit?
Naja, dass die Startups eher so einen Impact verfolgen oder haben.
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Region an, aber grundsätzlich ist ja im Grunde genommen das Startup-Ökosystem, ich meine, das ist ja internationaler aufgestellt. Man guckt ja auch über den Tellerrand, vor allem wenn man größer wird und versucht auch immer mit den anderen über übergreifende Plattformen miteinander irgendwie auch zu arbeiten oder man ist in ähnlichen Netzwerken dann organisiert. Ich hätte das Gefühl, dass es grundsätzlich so ist. Ich kann da nicht jetzt für die ganze Welt sicherlich sprechen, aber vor allen Dingen in der entwickelten Welt, wo ja ansonsten für jeden Bereich, sage ich jetzt mal, traditionelleren Wirtschaftsbereich eigentlich auch vielleicht der Markt gesättigt ist. Und die Herausforderungen, die dann entstehen, natürlich aufgrund von hohem Ressourcenkonsum, um so eine Wohlstandsgesellschaft aufrechtzuerhalten, ist natürlich, dass man Lösungen findet, die diese Ressourcennutzung schonender gestalten. Und da wären wir dann beim Impact.
Mhm. Ja. Und habt ihr da auch international Kontakt oder ist das jetzt eher national, also die bei euch im blauen Netzwerk drin sind?
Also das Netzwerk, das Projekt ist auf die deutsche maritime Wirtschaft ausgelegt, von den Fördermittelgebern, deutsche Unternehmen, Organisationen zu unterstützen. Aber wir sind natürlich trotzdem auch über die verschiedenen Einzelpersonen, die bei uns auch arbeiten, natürlich auch ein bisschen über Ländergrenzen hinweg aktiv, fahren auch zu ausländischen Messen, Konferenzen, Kongressen, schauen da, wer ist da unterwegs, was sind auch vielleicht die Herausforderungen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht aber andere schon auf dem Schirm haben, weil das ganz wichtig ist natürlich, dass man den Blick öffnet, damit man nicht was übersieht, weil man nur, ich sag mal genau, einen schmaleren Blick fährt. Mhm. Aber das Projekt an sich ist auf den deutschen Raum, also wirklich auch nicht deutschsprachigen Raum, sondern deutschen Raum ausgelegt.
Völlig egal, welche der beiden Küsten, Nord- oder Ostsee, es geht um die gesamte Küste.
Ja, und tatsächlich auch Inland. Wundert man sich ja manchmal vielleicht über Aquakultur, ist das manchmal ein Begriff. Die traditionellste Aquakultur ist ja eigentlich die Karpfenzucht. Irgendwann mal vor allem im Mittelalter bekannt, so aus Klostern. Mhm. Der Karpfen ist ja ein recht genügsamer Fisch. Und da geht es genauso drum. Und wenn jetzt technische Erfindungen, zum Beispiel Robotikanwendungen, wie in der Bereich Meerestechnologie, wäre so ein Thema, oder Schifffahrt auch, wenn jetzt Leute Farben entwickeln, die halt die Schiffe vor dem Meerwasser schützen, aber sich nicht durch zu viel Mikroplastik bemerkbar machen im Meer, die können natürlich auch komplett woanders sitzen. Ne? Und besonders Startups sitzen ja zum Beispiel, Berlin ist natürlich eine Hochburg, können ja durchaus auch woanders herkommen.
Mhm. Nun hast du zwei, drei Beispiele schon genannt. Einerseits jetzt die Aquakultur und dann auch die Menschen, die aus den Ghostnets was machen. Tourismus habt ihr noch mit drin, Nachhaltigkeit habt ihr unter drin. Kannst du noch mal zwei, drei Beispiele von vielleicht Startups und etablierten Unternehmen, NGOs, wie auch immer, nennen, die bei euch mitarbeiten oder für die ihr schon gearbeitet habt?
Also wir haben ja die vier Branchen, die verstehen wir aber sehr weit. Wie gesagt, die erste Workshop bei Fischerei und Aquakultur ist abgeschlossen. Heißt übrigens nicht, dass Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, jetzt nicht mehr mit tätig sein dürfen bei uns, sondern alle Workshops sind aufgenommen. Es wird weitere Events geben, auch weitere Workshops. Dann haben wir jetzt Schifffahrt, der nächste Bereich ist Meerestechnologie und dann maritimer Tourismus. Und genau, und das ist die Bandbreite und weit verstanden. Maritimer Tourismus als Beispiel, wir sind nächstes Jahr auf der Boot. Und das heißt, da fällt auch eigentlich aller maritimer Sport drunter, weil das ja für den Tourismus ganz entscheidend hier an der Küste ja ohnehin ist. Leute fahren hier hin, sind auf dem Campingplatz, machen einen Surfkurs. Das heißt, rein theoretisch die Surfschule, die besonders nachhaltig probiert zu wirtschaften, einfach auf ihrem kleinen Strand Impact, sage ich jetzt mal, zu haben, dass dieser Strand sauber gepflegt ist, dass im Wasser nicht zu viel Müll landet, die können genauso mitmachen, weil jedes kleine Puzzleteilchen baut halt dann am Ende die Welle auf. Ne? Die Welle ist ja auch irgendwann mal recht klein und über lange Wege, das wissen Surfer natürlich, wird sie irgendwann immer größer und immer gewaltiger und das ist ja das Ziel. Genau, und deswegen, ich sprach ja auch sowas an wie jetzt Meerestechnologie, hat man natürlich jetzt gerade viel Robotik oder alles, was Energie- und Ressourcennutzung angeht und Gewinnung. Und dann jetzt Schifffahrt von Fouling heißt ja dieser Schutz des Meeresrumpfs, oder des Schiffsrumpfes mit den Farben. Dann auch KI-Dienstleister theoretisch, die sagen, wir haben eine tolle KI entwickelt, die plant die Routen besser und dadurch spart Schiff X 20% des Betriebsstoffes ein, die sind auch herzlich willkommen. Und wir glauben, dass diese Vielfalt auch es ist, die es ausmacht, weil man immer vergisst oder manchmal auch nicht als erst drauf kommt, dass auch die Vernetzung teilweise branchenfremder Unternehmen oder Organisationen sehr viel Wert schöpfen kann, einfach indem, dass man Wissen transferiert, branchenübergreifend, und auf einmal sagt, Mensch, das kann ich genauso gut benutzen. Das habe ich noch gar nicht dran gedacht, weil ich in meiner Aquakultur-Bubble bin. Mensch, ja, ist ja eine gute Idee. Wollen wir uns mal zusammensetzen? Vielleicht ist da was möglich.
Das finde ich sehr spannend, weil worüber ich bei der Recherche so ein bisschen gestolpert bin, ist ja einerseits natürlich klar, blaue Wirtschaft, blaues Netzwerk. Ihr wollt, dass die Unternehmenden dort draußen auch irgendwas davon haben, wenn sie sich oder sich entwickeln können, wenn sie sich mit dem Wasser beschäftigen, mit den Meeren beschäftigen. Auf der anderen Seite habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, ihr habt eine Mission, gesunde Meere für Generationen. Mhm. Und wir hatten die Diskussion ja hier oben im Norden mit dem Nationalpark Ostsee. Der ist ja gescheitert. Gibt es denn auch eine Gegenbewegung oder Kritik zum Beispiel jetzt daran, an dem, was ihr macht, weil vielleicht auch der Naturschutz sagt, das ist alles ganz schön, was ihr da macht, aber nachhaltig ist es nicht. Oder wir müssen auch die Natur ein bisschen mehr schützen, weil das, was hier gerade passiert, ist nicht wirklich förderlich für unsere Meere, aber ihr wollt doch gesunde Meere erhalten. Wie läuft das zusammen?
Ich glaube, das ist ja so ein Grundproblem, ne, des Naturschutzes mit der Wirtschaft zusammen. Weil ich glaube, dass vielleicht jetzt ganz persönlich gesprochen, es ist natürlich unglaublich schwierig, diese Art von Wirtschaftsintensität zu erhalten, ohne dass es negative Wirkungen gibt auf die Umwelt. Ich glaube, da sind noch viele Innovationen notwendig, und viele sehr schlaue Köpfe, die sehr viel Schlaues machen, dass wir da wirklich gut hinkommen. Ich glaube aber, dass natürlich diese Symbiose und der Zusammenschluss und der Schulterschluss, dass da gute Kommunikation gibt und auch realistische Pläne das Wichtigste ist. Die Naturschutzvereine, NGOs, die vielleicht mehr aufs Gaspedal drücken, ist genauso wichtig wie vielleicht manche Unternehmen, was sagt, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich glaube, dafür leben wir eigentlich immer noch in einer sehr gut funktionierenden Demokratie, dass man da auf Konsense kommt. Aber natürlich ist das eine Schwierigkeit und natürlich gibt es auch Unternehmen, wenn man mit denen spricht, die sagen, ja, nicht jetzt Nachhaltigkeit, da haben wir jetzt genug von gehört, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie so überleben. Weil als Beispiel in der Schifffahrt gibt es die Ziele natürlich, die verbindlichen von der International Maritime Organization, der IMO, die die Betriebe einhalten müssen und reduzieren müssen, ihren CO2-Ausstoß. Das wird sehr vielen sehr viel Geld kosten und da sind sie unter Druck. Und da gibt es natürlich häufig auch, dass man mal hört, nee, wir tun schon alles, lasst uns mit dem Thema in Ruhe. Jetzt von Wirtschaftsseite aus und natürlich NGOs. Begrüßen das grundsätzlich, freuen sich, dass es da vielleicht ein Netzwerk gibt, was sich das so sehr hoch auf die Fahne schreibt. Aber klar muss man auch die Diskussion aushalten können und führen können und von den Gegensätzen dann lernen können, dass manche Ideen auseinanderlaufen, wie schnell was geschehen muss oder wie intensiv oder was überhaupt, ja, ich sag mal, an Wirtschaft möglich ist, würde man 100% Naturschutz sofort ermöglichen wollen.
Mhm.
Das ist ganz schwierig.
Sind die denn bei euch auch im Netzwerk vertreten? Also diese Unternehmen, ich meine, wenn man es ein bisschen weitergreift, kann man natürlich sagen, eine NGO, die Geisternetze birgt und dann irgendjemand anders, der weiterverwendet, ist auch im Naturschutz tätig oder im Naturaufräumen zumindest, vielleicht nicht unbedingt im Naturschutz, aber im Aufräumen der Natur, der Hinterlassenschaften, das wir gemacht haben. Sind die bei euch willkommen oder ist das eher jetzt eine Minderheit bei euch im blauen Netzwerk?
Nee, die sind total willkommen, weil ich hatte die Gespräche auch öfter mit Verbänden verschiedener, die dann gesagt haben, ja, aber also jetzt als Beispiel, ich habe mal mit einem Schifffahrtverband gesprochen und die waren, dass sie sagten, ja, aber warum sollen wir denn Mitglied werden? Wir sind ja im Grunde genommen selbst ein Netzwerk. Da habe ich gesagt, wenn Sie als Verbandsmitarbeiter vielleicht die Best Practices nochmal lernen, miterkennen, wichtiges Wissen mitnehmen, aus verschiedenen Branchen auch und ihn dann ihren Mitgliedern weitergeben können, dann haben wir einen tollen Multiplikatoreffekt. Mhm. Und jetzt, wenn eine NGO bei uns Mitglied wird, wir haben zum Beispiel Alles Alge e.V., das ist ein Verein, der da auch im Algenbereich tätig ist, die auch Bildungsangebote schaffen. Das ist ja ganz toll, weil dann, ich sag mal, wir lernen von denen, die lernen von uns, die geben es weiter, jetzt durch Bildungsformate, vielleicht auch an Kinder, an Schulen, an die Allgemeinbevölkerung. Und die Allgemeinbevölkerung sagt, Mensch, das ist klasse, kriegt ein anderes Verständnis oder ein anderes Bewusstsein nochmal. Selbst wenn man am Meer wohnt, heißt es ja nicht, dass es immer durchgehend da ist. Und dann sagt man, okay, ich achte halt beim Kauf der Kosmetik, woher kommt die? Oder bei meinem Fisch, okay, wo kommt der her? Und unterstütze die Unternehmen, die vielleicht es anders versuchen, als nur möglichst billig vielleicht. Und das ist ja, also diese Multiplikatoreneffekte sind uns ganz, ganz wichtig, weil es einfach die Message dann schneller geht und am Ende funktioniert ja eine Gesellschaft über Narrative und das Narrativ, wenn das wirklich gut verankert ist, ich glaube, es hat natürlich über die letzten 20, 30 Jahre eigentlich sehr, sehr gut zugenommen, wenngleich die letzten Jahre Nachhaltigkeit wieder so ein kleines, schmerzhafteres Thema sicherlich für viele ist, aufgrund verschiedener politischer Diskussion, aber grundsätzlich, wenn wir das Narrativ schaffen, dass wir schon in der Umwelt tätig sein sollten, egal in welchem Bereich des Lebens und dass das normale Narrativ wird, das Dominante, dann glaube ich, haben wir schon einen sehr, sehr großen Schritt getan.
Naja, das Beste oder für mich eins der besten Ergebnisse, Zeichen dafür, dass sich Naturschutz lohnt und eine Veränderung im Naturschutz beziehungsweise im Naturschutz am Ende des Tages ist ja zum Beispiel sowas wie die von Tim Stauffenberg, die Muschelfarm in der Killerförde. Also ich meine, die Wasserqualität ist so gut gewesen oder geworden durch eben diese Veränderung, die wir herbeigeführt haben, dass da jetzt Muscheln produziert werden, die eine hervorragende Qualität haben, Bioqualität in dem Sinne. Und das ist doch ein tolles Zeichen, dass durch solche Maßnahmen durchaus ja auch neue Wirtschaftsbereiche entstehen können.
Ja, und gleichzeitig ja auch ein bisschen, in Kiel hat man, glaube ich, sehr viel über den Tellerrand in die nordischen Länder geschaut. Und als Beispiel, wir haben ja mittlerweile nach Förde zwei Badeorte, sage ich immer, wirklich ja zentral auch an der Kiellinie, weil die Wasserqualität im Hafenbecken so gut ist, dass unbedenklich Baden möglich ist. Und da darf man immer nicht vergessen, was das auch gleichzeitig für einen Mehrwert in der Umgebung bedeutet. Auf einmal kann man mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, hat seine Badehose hinten drin, geht schwimmen, was vor 10, 15 Jahren nicht möglich war, weil die Schiffe halt anders eingefahren sind und das anders gemacht worden ist, sodass einfach das Hafenbecken schmutziger war. Und sowas darf man ja gar nicht vergessen. Und ich meine, das Gefühl, wenn man an so einem wirklich schön sauberen Naturstrand kommt und man nicht durch viel Plastik schwimmt oder jetzt irgendeine Algeninvasion hat, hatten wir ja dieses Jahr in der Ostsee leider recht doll durch verschiedene Faktoren. Aber das ist natürlich ein tolles Gefühl. Und das kostet keinen Eintritt. Und das ist ja eigentlich was eine tolle Folge dahinterher ist, dass vielleicht manchmal sogar durch weniger Wirtschaft, wenn man so will, einfach andere Sachen wieder möglich werden, die dann die Natur uns kostenfrei schenkt.
Ja, vielleicht, weil wir Verbraucher auch einfach bereit sind, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Das ist irgendwie billig, billig, billig. Und dadurch dann zumindest indirekt einen Effekt davon haben. Und da kann man mal ein bisschen die Werbetrommel für Kiel rühren an dieser Stelle. Ich war kürzlich an der Kiellinie unten, weil ich auf meine Frau gewartet habe. Und dann siehst du da so ein Riesenschiff durchfahren. Also in dem Fall war das eben eine Fähre, die aus Norwegen kam. Und vorne schwimmen dann die Menschen im Ende Oktober, wo ich denke, ey, das ist schon ziemlich cool und so viele Fahrradfahrer und du kannst noch einen Kaffee draußen trinken und so. Also dieses maritime Flair, mit dem, wie du sagst, mit dieser Lebensqualität, die dadurch gewonnen wird, ist schon wirklich toll. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt beide so begeistert davon, aber am Ende des Tages gibt es doch bestimmt auch ein bisschen Reibereien und Konflikte.
Ja, wie gesagt, ne, das ist das, was ich angeschnitten hatte. Das Thema Nachhaltigkeit hat gerade so ein in manchen Bereichen, also jedem ist das klar und jeder sagt, ja, wir probieren ja und wir machen ja und teilweise müssen sie es gesetzlich, aber es wurden ja auch teilweise auch auf EU-Ebene manche Gesetze so ein bisschen wie die Berichterstattungspflicht auch zurückgenommen für bestimmte Unternehmen und da ist einfach ein bisschen Ermüdung, weil andere Probleme gerade größer sind, größer scheinen, eine größere Bedrohung ausüben. Unternehmen unter Druck stehen, die Gesellschaft irgendwie unter Druck steht, ne? Sei es Geopolitik, sei es veränderte Warenströme, die irgendwie geregelt, gemanagt werden müssen und wo man einfach sagt, ich kann das nicht jetzt, oder die Unternehmen natürlich sagen und die Gesellschaft teilweise auch, ich kann das jetzt nicht noch machen. Ich muss ohnehin gucken, wo ich gerade bleibe. Und da gibt es natürlich schon manchmal, dass man sagt, ja, jetzt nicht noch ein Netzwerk, was uns erzählen will, was wir alles nicht dürfen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir probieren nicht zu erzählen, was man nicht darf, sondern wir probieren eigentlich die Bereiche anzugehen, wo einem A vielleicht das gar nicht bewusst ist, dass ich Ressourcen sparen kann. Ich muss ja nicht immer nur investieren, um nachhaltiger zu sein. Manchmal ist ein effizienteres, einfacher Umgang mit Ressourcen der Weg. Und das heißt zum Beispiel auch für Unternehmen, ob es jetzt ein Startup ist, die ja sowieso vom Kapital häufig angestrengt sind, sage ich jetzt mal, wenn man da wirklich sagen kann, guck mal, da spart ihr x Betrag dann habt ihr am Ende, seid ihr nachhaltiger, weil ihr weniger Ressourcen verbraucht und gleichzeitig ist euch mehr Kapital auf dem Konto und ihr könnt das in eure Mission, in euren Impact stecken. Und ich glaube, das ist ganz häufig verbunden auch mit der, dass man vielleicht über einige Sachen noch nicht Bescheid weiß, obwohl die wirklich gut möglich sind. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit heißt nicht immer nur mehr machen und teurer machen und noch was investieren und noch dies oder jenes, sondern vielleicht nochmal durch seine ganzen Handlungen gehen, durch das, was man alles am Tag so verbraucht und macht und tut und gucken, wo ist eine Stellschraube, die ich eigentlich drehen kann und ich spare Geld und ich schütze die Umwelt parallel.
Wenn du erzählst jetzt so begeistert davon, was ihr macht, hast du so ganz spontan ein Leuchtturmprojekt im Kopf, wo du sagst, da haben wir übers Netzwerk oder über das, was wir gemacht haben, über die Schulungen, Seminare, die wir gemacht haben, jemanden zum Erfolg verholfen zum Beispiel. Einem Unternehmen groß gemacht oder ein Unternehmen gerettet oder wie auch immer.
Ich glaube, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das wäre sicher nicht fair, weil uns gibt es ja erst seit knapp über ein Jahr. Da würde ich, glaube ich, manchen Unternehmen Unrecht tun. Aber würde ich da jetzt sagen, ja, wir haben es groß gemacht oder irgendwas, das wäre sicherlich denen unfair. Aber ich würde sagen, dass wir in einem Jahr sehr viele Leute erreicht haben und auch von den Unternehmen. Wir haben keine großen Gruppen, weil wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten in diesen Workshop rein. Das Feedback gekommen, dass sie wirklich das Gefühl hatten, dass sie das beflügelt und sie wirklich hier und da richtig gute Ideen mitnehmen konnten. Ich bin ja selbst nicht keiner, der ein Seminar gibt. Das heißt, würde man da wirklich jemanden, deswegen stecke ich da jetzt, sage ich jetzt mal gar nicht 100% drin, welche Ideen dann aus den Seminaren in die Unternehmen richtig geflossen sind. Weil ich darf ja dann immer nur erzählen oder probieren, dass mehr von uns mitbekommen. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, wir haben in einem Jahr wirklich eine gute Sichtbarkeit, Reichweite aufgebaut. Und ich glaube, da kommt man wieder ein bisschen zurück zu dem dominierenden Narrativ. Da ist auf einmal wieder ein Akteur in diesem Bereich, den auf einmal jetzt viele anfangen zu sehen, gesehen haben. Sehen, wir sind hier aktiv, haben mit uns gesprochen, sehen wieder was hier und da. Und wir treten auf eine schwierige Zeit dafür, ist halt stark für die Nachhaltigkeit ein. Und ich glaube, das ist was, was wir uns auf die Fahne schreiben können als Team, dass wir sehr aktiv sind und viele Leute erreichen und bei hoffentlich jedem so einen kleinen Satz hinterlassen können und dieser Satz Welle machen, den wir immer gemeinsam Welle machen, der ist vielen bekannt. Und dann hoffe ich, dass wenn jemand an seinen, weiß nicht, an irgendeinem Gewässer steht, dass er selbst sagt, ja stimmt, wir müssen hier was machen.
Genau.
Also spielen wir das jetzt doch einfach mal durch. Der Gedanke kommt mir so gerade, um das vielleicht für die Zuhörer ein bisschen greifbarer zu machen. Ich möchte jetzt eine Welle machen, weil ich die tolle Idee habe, mit meinem Startup aus Muschelschalen, die ich an Nord- und Ostsee gesammelt habe, den Kiesgruben in Schleswig-Holstein Konkurrenz zu machen, weil ich daraus einen Wege- oder Straßenbelag machen möchte. Und ich finde die Idee so toll, gründe ein Unternehmen, mache ein Startup. Und jetzt bin ich da und brauche irgendwie Hilfe. Und dann läuft mir Konstantin Stamm über den Weg, in Anführungsstrichen, bei LinkedIn oder wo auch immer. Und wir nehmen Kontakt auf. Und wie geht meine Reise dann weiter?
Ja, die ist tatsächlich sehr bequem aus dem Grund, weil wir uns ja bemühen mussten um die Fördergelder. Und Fördergelder weiß jedes Startup, ist nicht kein einfaches Thema mit sehr viel Bürokratie. Die hatten wir. Und das heißt, man trifft sich zum unverbindlichen Gespräch, bespricht die Ziele, die Unternehmen haben. Und dann muss man eigentlich drei Dokumente unterschreiben, Erklärungen, die notwendig sind, aber das ist harmlos vergleichsweise. Und dann bezahlt man als Startup 150 € ohne Mehrwertsteuer und ist dann auf jeden Fall bis Ende der Laufzeit, November 27, wir wollen es natürlich, dass das Netzwerk dann etabliert ist, aber bis dahin ist erstmal die Förderzeit durchs BMW und den ESF Plus. Und dann kommt man mit seinen Zielen. Man erstellt eine eigene Roadmap und dann hat man die Seminarreihen, Workshops in diesen verschiedenen Bereichen, wie ich schon mal erwähnt hatte, wie kollaboriere ich richtig gut, wie finde ich Kollaborationspartner, weil vielleicht brauche ich jemanden, der das technische Know-how hat, um die Muschelschalen und die ganzen guten Moleküle, die da drin sind, sauber umzuwandeln. Dann habe ich Thema Nachhaltigkeit, wo kann ich Ressourcen schonen, wie mache ich das, wie reporte ich vielleicht auch, warum ist Reporting auch vielleicht wichtig, wenn ich keine Pflicht habe, was bringt mir das, vielleicht finde ich nämlich verdeckte Kosten, die ich vorher gar nicht gesehen habe, lerne über die branchenspezifischen Themen viel, lerne aber auch sowas wie, okay, wie baue ich eine richtige Brand auf, wofür kann ich Daten benutzen, also Data Science, wie kann ich KI in meinem Bereich richtig einsetzen, um einfach Ressourcen zu schonen. Und wenn ich jetzt diese Seminare durchlaufen habe, die Workshops, die sind in Person, werden wir die jetzt anbieten, immer an einzelnen Tagen in Kiel oder auch mal zwei aufeinanderfolgenden, dann nehme ich daran teil. Dann gibt es Netzwerk-Events, wo teilweise alle Unternehmen eingeladen werden oder auch mal nur branchenintern. Wir bieten auch, wir haben ja Kooperationspartner wie das Maritime Cluster Norddeutschland, dass man da auch sich vernetzt, auch da auf die Netzwerkveranstaltungen geht, sodass man einfach vielleicht Mitstreiter findet und dann probieren wir durch unser Netzwerk dieses Unternehmen mit unserer eigenen Sichtbarkeit und unseren eigenen Kanälen im Bereich Marketing, PR noch zu supporten, einfach, dass Leute darauf aufmerksam werden und dass sie ihrer Mission, dann vielleicht die Straßenbelege weniger CO2-intensiv zu gestalten, näher kommen können.
Das klingt für mich jetzt, also nochmal zurück zu den 150 Euro, ist das einmalig pro Minute, pro Stunde, pro Tag?
Nein, nein, oder? Das ist einmalig bis November 27.
Cool.
Das Schöne ist ja im Grunde genommen, wir haben ja die Fördergelder bekommen, so dass wir den Großteil davon weitergeben können. Natürlich müssen wir uns irgendwie selbst erhalten, aber deswegen können wir diese, ich sag mal, diese ganzen Workshop-Reihen und den 1:1, es gibt auch 1:1-Coachings, die man dann bekommt, den Marketing-Support, die Netzwerk-Events, Einladung zu Events von Kooperationspartnern für rabattierten Eintritt etc. Dann natürlich den Zugang zu unseren Experten, die wir im Team haben, aber auch externen Experten, haben wir einen Stamm aufgebaut von Experten aus jeder Branche oder auch Advisory Boards, die uns beraten und schauen, dass wir auf die richtigen Herausforderungen gut eingehen. Und das können wir alles ermöglichen, weil wir ja die Förderung bekommen haben. Und wir geben sozusagen das komplett oder zu großen Teilen weiter. Diese 150 Euro sind mehr oder weniger so eine, wir schimpfen es manchmal Commitment-Zahlung, dass Leute sagen, ich habe einen kleinen Teil bezahlt und deswegen gebe ich auch alles, weil ich habe ja was bezahlt. Und dass man sagt, das ist mein Commitment, weil die natürlich am Ende dieses ganze Maßnahmenpaket hat ja einen deutlich höheren Wert. Aber genau, da freuen wir uns einfach, dass wir das über die Fördergelder so regeln können, dass die Unternehmen durch uns keine finanzielle Belastung bekommen, sondern hoffentlich nur Rückenwind.
Ist das nur für Gründer oder Gründende oder auch für etablierte Unternehmen gedacht?
Es geht bis KMU-Größe, also etablierte genauso. Die müssen halt erklären, dass sie auf einer, das ist eins der Dokumente, dass sie gemeinwohlorientiert sind, dass sie einen Impact haben. Das heißt letzten Endes, dass ein Großteil ihrer Gewinne in die Zielerreichung fließt, die etwas Gutes für die Gesellschaft tut.
Okay.
Genau.
Und da kann dann, also was das Gute für die Gesellschaft ist, das muss im Prinzip nochmal definiert werden, dann mit euch gemeinsam, damit ihr das committet, oder ist das festgelegt in euren Statuten mehr oder weniger?
Nee, das liegt ja am Unternehmen. Also ich sage jetzt mal, es würde eher so eine Bildungsinitiative kommen, die sagen, wir klären über das Meer und Meeresgesundheit auf. Kann ja auch ein Social Business sein, die eine Plattform anbietet, die über Meeresgesundheit Lerneinheiten für Schulen entwickelt, ne, dann ist deren Statut Bildung in diesem Bereich, wie das alles stattfindet, oder Artenvielfalt, Biodiversität, sowas. Und dann kann aber natürlich ein anderes Unternehmen kommen und sagen, Ressourcen einsparen durch Recyceln von Fischernetzen. Und der nächste sagt zum Beispiel, wir haben einen neuen Antrieb für Yachten entwickelt, der 80% effizienter ist als Vergleichsmodelle, und der außerdem ist auf der Yacht noch zusätzlich ein Hybridmodell mit Solaranlage, sage ich jetzt mal ganz gesponnen, und die bauen ein neues Boot, was dann halt viel besser ist in dieser Hinsicht. Und dann ist bei denen im Grunde genommen das, dass sie auch sagen, und wir stecken unsere Gewinne zu großen Teilen in die Weiterentwicklung unseres Antriebes und zahlen es halt nicht alles nur aus, um möglichst schnell da viel Geld rauszuziehen, sondern wir wollen wirklich die Motoren entwickeln, die besten für Kleinjachten sind.
Ja, das okay. Wäre. Spannend. Also Aufruf an alle da draußen, die Lust haben, sowas zu machen, meldet euch bei Konstantin Stamm beziehungsweise beim Blauen Netzwerk. Das ist super spannend. Ich beschäftige mich relativ viel im Moment mit Paludikultur und der Nutzung von Paludikultur und Algen, und hatte unter anderem auch ein Gespräch mit Lukas Geritz von Zukunft Moor zu dem Thema Sphagnum, also Pflanzen vom Moor, in dem Fall das entsprechende, ja, das Torfmoos schlechthin. Das ist schon super spannend, was in dem Bereich alles gerade entsteht, was einerseits nachhaltig ist und andererseits tatsächlich auch einfach Wirtschaftswachstum erfordert, aber Wirtschaftswachstum bringt, nicht nur erfordert, sondern bringt. Ist schon mega. Also da gibt es eine ganze Menge. Super, super spannend. Nun, wenn wir da jetzt mal gucken, die Förderkulisse hast du gerade genannt, dass die ja schon da ist, und diese 150 Euro, die lassen mich gar nicht los. Das finde ich natürlich super toll. Begleitet ihr denn über 2027 hinaus dann noch die Unternehmen, oder ist dann Schluss?
Also das ist natürlich das erklärte Ziel. Bis dahin muss es natürlich so sein, da muss es dann natürlich Modelle entwickelt werden, ob es jetzt über weitere Fördergelder geht, das ist ja immer so ein Thema in so Förderprojekten, oder ob es dann über, man Unternehmen hat, die vielleicht auch als Sponsoren auftreten oder über erweiterte Mitgliedschaften, weil was wir jetzt als kleine Zusatzmöglichkeit haben oder als Zusatzmöglichkeit ist, dass traditionellere Unternehmen, die nicht in diese Förderung fallen, Mitglied werden können über bestimmte Mitgliedschaftsmodelle, die dann einen höheren Betrag bezahlen, die aber sagen, für uns sind diese Workshops spannend und die Vernetzung mit den Unternehmen, die ihr da so habt. Und das wäre für uns sehr spannend, mit genau diesen in Kontakt zu kommen, und wir wollen mit denen kollaborieren, so wie es häufig ja kommt, dass größere Unternehmen mit Startups auf einmal kollaborieren, weil die Startups einfach eine Lösung gefunden haben, worauf das vielleicht das traditionelle Unternehmen bisher noch nicht drauf gekommen ist. Und genau, da geht es einfach drum, dann muss man bis Ende 2027 sehen, ob man da ein Modell entwickelt hat oder nochmal Fördergelder bekommt, die das Weitermachen ermöglichen. Wir glauben natürlich dran, aber ein Blick in die Zukunft, ne, die sind ja immer vor Fehlern nicht gefeit. Von daher ist das jetzt erstmal bis Ende 2027. Und das, selbst wenn dann Schluss sein sollte, hoffen wir natürlich bis dahin sehr, sehr vielen vielleicht einen kleinen Anschubser gegeben zu haben, wenn man metaphorisch dabei bleiben will, die Welle gut zu reiten.
Ich hoffe, dass die Welle dann tatsächlich sogar noch ein bisschen größer wird und
ja, das ist ja schön.
Du sie gut reiten kannst am Ende als Surfer. Das wäre natürlich schön und das weiter nutzen kannst. Ich finde es mega spannend, gerade dass ihr das Tor auch öffnet, also die Schleuse mehr oder weniger öffnet für die Unternehmen, die schon ein bisschen etablierter sind, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich ganze Menge. Wir haben ja jetzt das ein oder andere Mal habe ich schon genannt, es gab diesen Algen-Stammtisch von der Christian-Albrecht-Universität, der von Professor Schulz gegründet wurde. Der ist ja jetzt mehr oder weniger begraben worden. Und es gibt jetzt den neuen Stammtisch, der nennt sich Bunte Bioökonomie. Super toll. Wir hatten jetzt das erste Treffen und da sind ganz, ganz tolle Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und man kann auch sehr kontrovers diskutieren. Und vielleicht wäre das auch nochmal ein schöner Anknüpfungspunkt für das blaue Netzwerk und die bunte Bioökonomie, weil wir da sind halt viele etablierte Unternehmen schon drin, die sagen, okay, was machen wir, was können wir machen? Also von daher für alle, die zuhören, blaues Netzwerk wird sowieso verlinkt jetzt gleich hier unten drunter. Und könnt ihr nachgucken, na logisch, auch der Kontakt zu dir und der bunte Stammtisch natürlich auch. Ich stelle eigentlich grundsätzlich die Frage nochmal, weil du es so am Rande schon angedeutet hast, wir haben gerade in der maritimen Welt einfach mit dem Klimawandel zu tun. Und der trifft uns hier oben an den Küsten immer stärker. Wir merken es jetzt auch weltweit, wie stark er uns trifft und wie stark er uns beeinflusst. Wie beeinflusst er eure Arbeit oder bietet er sogar neue Chancen für euch beziehungsweise für euer Netzwerk?
Also er ist natürlich irgendwo Basis von dem, dass es das sicherlich gibt. Gleichzeitig natürlich auch neuere Projektionen lassen einen ja vor allen Dingen auch für Europa sehr, sehr wenig Gutes erwarten. Wobei das ja im Privaten immer ein bisschen anders rüberkommt, wenn man dann jemandem erzählt, ja, es könnte gut sein, dass hier 3 Grad Durchschnittstemperatur in Kiel, dass die 3 Grad höher wird, dann wären wir wie auf Freiburger Niveau im Durchschnitt. Und dann sagen natürlich manche Freunde, Mensch, das ist doch klasse, ist endlich wahr. An und für sich, aber natürlich ist das die Basis, von der wir arbeiten, weil man, wie gesagt, zum Beispiel dieses Jahr auf der Ostsee hatte sehr eindrücklich tatsächlich mir auf der Meeresschutzmeile beim Ocean Race Europe hielt ein Segler an und zeigte mir ein Bild, der seit, ich glaube, er sagte 50 Jahren in der dänischen Südsee unterwegs ist, und er zeigte mir ein Bild und man sah eigentlich kein Wasser mehr, sondern nur Alge. Und er sagt, das hat er noch niemals erlebt in den 50 Jahren. Und das lässt einen natürlich ein bisschen bange werden, dass inklusive der Projektion, wie weit man eigentlich schon ist und wie viel da noch zurückstellbar ist. Da kann man ja auch, wenn man charakterlich so ist, auch schnell dahin zerfallen, dass man sagt, ach, es bringt nichts mehr. Aber ich glaube, ohne dass wir es einfach kontinuierlich irgendwie jeden Tag probieren und mit den anderen Akteuren, das ist uns immer wichtig. Viele sagen auch mal, weil manchmal hat man das Gefühl, dass andere sagen, ach nee, jetzt kommen noch welche, die nehmen uns XY weg. Ich glaube, das ist total Quatsch. Ich glaube, die Akteure, die Netzwerke, die es gibt in diesen Wirtschaftsbereichen, man darf sich gar nicht alle als Konkurrenz verstehen, sondern eigentlich alles sagen, so, was macht ihr, was können wir, was könnt ihr, und lasst uns mal die guten Sachen alle zusammenbündeln und dann mit einer Stimme sprechen, weil dann hört die Politik auch vielleicht noch schneller und die Menschen noch schneller.
Mhm.
Also, das ist, aber klar, ist die Basis, ne?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt bei der IHK, ist ja zum Beispiel in Kiel, war jetzt kürzlich auch eine Veranstaltung genau zu diesem Thema. Also nicht Klimawandel, sondern maritime Wirtschaft und was man dort alles machen kann, auch in puncto Nachhaltigkeit sehr stark. Also ich denke, es ist tatsächlich auch angekommen, dass wir was tun müssen. Und wenn dieser Segler dir das schon erzählt hat, ich glaube, der hat es wahrscheinlich eher mit Tränen in den Augen gemacht als mit dem großen Fragezeichen, weil er gesagt hat, das wollte ich eigentlich nicht erleben. Ich will ja Spaß beim Segeln haben. Und wahrscheinlich wird er auch ein bisschen was dafür tun, dass es sich vielleicht doch noch ändert. Wobei, da wollen wir gar nicht so tief eintauchen, weil dann könnte das ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen frustrierend werden. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, 2045.
Mhm.
Nee, ich gehe nochmal zurück. nicht in die Zukunft, sondern ich gehe nochmal zurück, weil an sich ist die maritime Wirtschaft ja eher ein bisschen traditionell. Also von der Fischerei angefangen, von der Aquakultur angefangen, eher schon so, dass man sich auf alte Werte und sowas besinnt. Und ich habe jetzt ja auch einen Podcast gemacht mit der Barbara Dobrowski, einer Fotografin, die Meeresmenschen fotografiert hat, also Menschen, die an der Küste leben, die von und mit der Küste leben und mit dem Meer leben, und auch die sehr eindrücklich erzählt hat, was es wie... Ja, wie unterschiedlich da schon auch die Blickwinkel sind. Wie ist das bei euch angekommen? Wie seht ihr das? Die maritime Wirtschaft traditionell, aber sie muss sich doch jetzt zwangsläufig so ein bisschen anpassen und wandeln. Gibt's da Widerstände, auf die ihr stoßt? Also lassen sich Tradition, Kultur und Moderne irgendwie verbinden? Merkt ihr das?
Also das Traditionelle ist, liegt ja ganz häufig dran, jetzt Bereich Fischerei zum Beispiel, einfach, dass das ein Familiengeschäft ist seit Ewigkeiten. Da liegt die Tradition, ne? Mhm. Vater ist zur See gefahren, Sohn fährt zur See und so weiter und so fort. Oder man hat die Aquakultur schon sehr, sehr lang. In der Schifffahrt, Tradition ist ganz einfach, ganz viel darauf auch gebaut, dass so Schiffe ja eine doch recht lange Lebenszeit haben und man mit der rechnen muss. Und man halt nicht mal eben sagen kann, ach, ich habe gerade 5 neue Schiffe vor 10 Jahren bestellt. Die dauern natürlich auch die Auslieferung. Jetzt kriege ich die 5 Jahre später ausgeliefert. Ach so, und jetzt habe ich ganz neue Voraussetzungen und eigentlich hätte ich einen anderen Antrieb wählen sollen. Weil jetzt habe ich die erstmal 30 Jahre. Mhm. Also das heißt, die Wogen, die da in solchen Wirtschaften wiegen, sage ich mal, sind einfach recht lang. Und nicht so schnelllebig wie der neue Pulli-Trend oder das neue coole Fitnessstudio, was halt schnell ausgetauscht werden wird. Das sind natürlich langfristige Investitionen, die einfach zu einem traditionellen Handeln auch führen, weil ich längerfristig handeln muss, um einfach die Investition zu tragen. Und auch dann, wie gesagt, Kulturen wie Familienkultur. Das kommt sehr, die Bereiche ist ja unglaublich, also ist ja unglaublich weit gefächert. Man hat natürlich in dem einen Bereich wie Fischerei ganz andere Gespräche als jetzt zum Beispiel mit Leuten aus der Schifffahrt. Wenn du jetzt hier mit einem Fischer irgendwie aus Heringsdorf sprichst, der hat ein ganz andere Problemlagen. Der weiß nämlich ungefähr nicht mehr, wie er natürlich zurechtkommt, aufgrund von Fangquoten, aufgrund von anderen Bedingungen, als jetzt natürlich vielleicht jemand, der irgendwie ein kleiner Reeder ist oder der Fährdienste anbietet. Mhm. Das sind so breit gefächerte andere Themen eigentlich, die dann auch auf den Tisch kommen. Und man muss sich die Tradition dann halt auch anders vorstellen. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, der aus Heringsdorf, der seit 5 Generationen Fischer ist, der hängt da natürlich anders dran als der Schifffahrtgigant, der halt einfach immer über 30 Jahre seine Investition kalkulieren muss. Das ist eine andere Art, sage ich jetzt mal, die natürlich, was in deren Emotionen dann vorgeht, was Tradition angeht. Eine Verbindung ist, glaube ich, möglich, weil wenn man in vielen Bereichen guckt, gibt es auch aus der Tradition immer sehr nachhaltige, gute Ideen, wie Sachen gemacht worden sind. Und die Tradition ist im Grunde genommen meist ja die Basis. Also ich schmeiße ja nicht alles weg. Ich sage nicht auf einmal, irgendjemand dass er gar nicht mehr das macht, was er macht, sondern wir suchen ja nur eigentlich in dem jetzigen Handeln und den jetzigen Herausforderungen die Möglichkeiten zu suchen und zu finden, die ein vernünftiges Überleben bei gleichzeitiger Schonung des Planetens und der Ressourcen ermöglichen. Und wir nehmen da, also, ne, das soll kein Verbot von irgendwas sein, das halt häufig natürlich was kommt. Ja, jetzt kommt, das sagte ich ja auch vorhin schon mal, so ein bisschen Verbotswirtschaft soll es ja gar nicht sein. Genau, aber deswegen hat man so eine ganz breit gefächerte Thematik. Und ich glaube, das wird auch nochmal spannend, weil jetzt zum Beispiel Meerestechnologie, Technik, Techniker sind natürlich wieder anders und Leute aus maritimen Tourismus ticken natürlich auch wieder ganz anders. Das sind ja auch andere Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, als wenn du, wie gesagt, auf einer Schifffahrtsmesse bist in Hamburg und dann sind da so, sprichst du mit Leuten von Hapag-Lloyd, die haben halt ganz andere Themen.
Klar. Also ich höre daraus, aus deiner Sicht, Tradition und Kultur und Moderne lassen sich durchaus verbinden und zwar auch gewinnbringend und nachhaltig miteinander verbinden.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist ja ganz häufig, was ist denn eigentlich, warum fahren Leute an die Nordsee, Ostsee in kleinere Orte? Und ein ganz großer Teil ist ja auch die norddeutsche Tradition, die dann Leute erleben wollen. Mhm. Wenn ich jetzt alle Fischer wegnehme, die da sind, kann ich zwar eine Fischbude da irgendwo hinstellen, die den Fisch irgendwo herbekommt, aber da steht dann halt nicht vielleicht der Fischer in fünfter Generation mit selbstgeräuchertem Fisch und ich kaufe mir da mein Heringsbrötchen, sondern dann steht da halt irgendjemand. Ne? Das ist natürlich auch ein Flair, das haben auch einige Orte begriffen, dass sie da lokal fördern, weil sie sagen, das ist ja auch ganz viel lokal getriebener, zum Beispiel Tourismus, dass Leute sagen, das möchte ich miterleben, genau wie das ist. Während die Möwe darüber fliegt, will ich mein Heringsbrötchen essen und das Meer hören.
Oder mit der Möwe teilen.
Genau, mit der Möwe am besten teilen, wenn sie mal wieder zugreift. Aber das ist ja genau das, was es dann ausmacht. Oder so wie du ja auch sagtest, ja, wenn man als Kieler jetzt in der Förde schwimmen geht und während die Boote da vorbeifahren oder Schiffe sind, ja, das ist ja auch irgendwas, was man dann sagt, Mensch, das ist so besonders, ich wohne hier gern. Und da sind Verbindungen zwischen Tradition und Moderne immer einfach toll und immer gut möglich.
Gut, für den Fischer ist es natürlich am Ende notwendig und sinnvoll, dass er vielleicht den Fisch dann tatsächlich auch noch aus dem Meer holen kann und das nicht einfach leer ist. Ja. Aus welchen Gründen auch immer es leer ist. Jetzt doch der Blick in die Zukunft. Wir spielen jetzt mal 2040. Mhm. Wie ist aus deiner Sicht die Beziehung zwischen Mensch, Wasser und Wirtschaft?
Ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Es war jetzt, glaube ich, gestern, wurden zwei Gesetze erlassen in Deutschland auch, die uns näher bringen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ich sage jetzt mal Meeresschutzkonvention. Ja. Wenn du wahrscheinlich in 10 Minuten fragst, weiß ich es wieder. Aber die uns dahin näher bringen, das, ich meine, von der UN zu ratifizieren. Und ich glaube, es ist einiges auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass die politischen Lagen sich so entwickeln, dass man auch wieder mehr Fokus in diese Richtung gehen kann, weil ich glaube, das Thema Sicherheit bewegt und bedingt einfach gerade so viele Bereiche, dass andere nun mal notwendigerweise weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ohne Wertung jetzt, ob das gut ist oder schlecht, aber es ist halt einfach, wie es ist. Und ich hoffe, dass 2040 wir so sind, dass wir den Bereich wieder auch gut in den Vordergrund rücken können. Ein ruhiges Leben in ruhiger Natur, nämlich das ist sie ja nicht, wenn sie zu viel getriezt wird, weiterhin, das wäre, glaube ich, sehr anstrebenswert und ich glaube, es gibt viele sehr innovative, gute Köpfe, also wenn ich jetzt auf irgendeinem Kongress bin, auf einer Messe bin, finde ich immer toll, was viele, viele für coole Gedanken haben und machen und tun. Und ich hoffe, dass die halt die entsprechenden Bedingungen geschaffen bekommen und die Möglichkeiten bekommen, auch ihre Ideen wirklich umzusetzen. Und dann kommen da, glaube ich, gute Dinge raus. Und wenn wir es wirklich schaffen, das Narrativ alle gemeinsam da weiterhin gehen zu entwickeln, dass das nicht hinten überfällt, dann wird 2040 auch schön.
Sehr schön. Ich sehe es gerade vor mir und ich finde, das war ein wundervolles Schlusswort, das du gerade... Das war ja schon fast ein Appell, den du da gerade von dir gegeben hast. Und wie immer zum Schluss frage ich meine Gäste, wenn unsere Hörenden sich jetzt interessieren für Wasser, Reisenkultur, fürs blaue Netzwerk, hast du 3 Tipps für Menschen, die sich intensiver mit dem Thema Meer und Wasser beschäftigen möchten?
Also wenn man zum blauen Netzwerk natürlich was erfahren will, kann man natürlich bei uns auf die Seite gehen oder ich bin sehr umtriebig auf LinkedIn etc. und auch unsere ganzen Teammitglieder freuen sich über Gespräche, Kontakte, Austausch, was man da alles Gutes machen kann. Ich glaube, wenn man jetzt privat denkt, Meeresschutz, dann ist das einfachste und so schnell gemachte, was man wirklich machen kann, ist, dass man hier lokal in seinen Regionen einfach die Natur genießt und vielleicht, ne, es ist immer toll, wenn man seine Mini-Mülltütchen mit hat, wie den Hundekotbeutel und alles mitnimmt, was man findet, weil wer mal in anderen Regionen war, wo das nicht gang und gäbe ist, das zerbricht einem wirklich das Herz. Mhm. Das ganz, ganz unbedingt. Und dann als Kieler vielleicht, wenn man lokal noch was machen will, wirklich, wer die Möglichkeit hat, jetzt wird es spät im Jahr. Das ist sicherlich so, aber es gibt Hartgesottene. Man kann nämlich mittlerweile an der Kieler Förde natürlich wunderbar erst baden gehen. Dann gibt es direkt bei der Badestelle an der Kiellinie gibt es eine Sauna, wo ich rein kann. Und dann kann ich danach mir ein Fischbrötchen von der Mobi Fischbude holen und mich da auch noch hinsetzen und gucken, wie die Leute, keine Ahnung, mit dem Kreuzfahrtschiff in die Karibik fahren und sich vielleicht selbst denken. Und dann kann man sich selbst vielleicht denken, guck mal, ich war doch gerade baden, saunieren und trink hier was Leckeres, Kühles und dafür muss ich nicht in die Karibik.
Und es hat sowas mega Entspannendes, genau dort zu sitzen. Wunderbar. Ich habe das Bild im Kopf, wahrscheinlich deshalb, weil ich da kürzlich war. Es ist einfach schön. Nochmal ein Plädoyer für die schöne Förde, die wir hier oben haben. Konstantin, die Stunde ist rum und es ging wie im Flug. Ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, ich hab zu danken, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir mit dem Thema Wasser beide genauso weitermachen. Das hat doch eine schöne Stimme dahinter.
Also es macht so viel Freude und es gibt so viele Geschichten zu erzählen zum Thema Wasser, dass das also für mich noch lange nicht auserzählt ist. Von daher, ich werde dabei bleiben und du sicherlich auch. Nochmal, Konstantin, herzlichen Dank.
Danke auch.
Und für euch da draußen gilt wie immer, danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und wie immer, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.